Jetzt ist es wieder soweit. Popkultur Beistuhlzeit Sommer Recap Teil 2. Und mit mir im virtuellen Aufnahmestübchen sitzen da Michael Michi Baumgartner.
Hello, hello. Leider nicht live diesmal gemeinsam, sondern virtuell. Aber trotzdem wird es cool.
Und unter mir im Videochat der Mako Markus Kopp.
Hallo, hallo. Schnalzgeräusch. Soll man das gleich ansprechen, dass du sagst, sitzt bei mir im virtuellen Aufnahmeding und der Michi liegt ja fast.
Ja, ja, oder er ist mittlerweile super swole.
Nein, ich bin nur gerade eingepennt mit der Nella
beim Meeting
und jetzt bin ich wieder aufgestanden, deswegen vegetiere ich noch etwas.
Das sind die besten Podcasts.
Und ich, Daniel N. die Endstrasser, ist auch mit dabei. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
Wir haben ja ziemlich viel in unserer Sommerpause angesammelt an Themen, was wir so konsumiert und geschaut haben. Und ich habe meinen letzten Podcast nochmal angehört. Und das ist ja wieder mal, ich sage jetzt mal, ein Viertel war ja wieder Snack- und Getränkinhalt, der aber, glaube ich, ganz gut ankommt, dass das mittlerweile, dass wir nicht nur ein Popkultur-Podcast sind, sondern mittlerweile auch, wie soll ich sagen, ein Gourmet-Podcast eigentlich.
Mhm. Da hätte ich schon meinen ersten Gourmet-Vorschlag für euch. Ein Eis. Das Kinder-Bueno-Eis. Hast du schon mal gegessen?
Na.
Gibt es in normaler Ausführung und in White-Ausführung. Und ich habe das Vergnügen gehabt, das zu essen, vor einer Woche einmal, die White-Version. Und habe beim Essen einmal gedacht, boah, das ist ja geil. Boah, ist das gut. Wieso habe ich das nicht schon voll oft gekauft? Und jetzt habe ich die normale, dunkle Variante gekauft, die auch noch ziemlich geil ist, aber nicht so geil wie die White-Version. Und das ist... Also es schaut aus wie ein Cornetto, also mit Waffel unten und dann Schoko, so Schoko-Vanille-Eismischung und obendrauf ist so ein Schokoblättchen. Und wenn man das Schokoblättchen isst, ist es schon so, als wenn man Kinder Bueno isst. Und dann kommt die typische Kinder-Schoko-Geschmack ist auch noch dabei, mit so Stückchen im Eis, die man so rausknabbern kann. Und ganz unten... In der Waffel ist nochmal so ein Nougat-Schoko-Füllung.
Das klingt, als ob es von der Nase entwickelt worden wäre.
Hey, ich habe mich gestern zurückhalten müssen, dass ich nur zwei hintereinander gegessen habe.
Siehst
du? Und nicht die ganze Packung.
Hey, du kommst langsam in meine Gefilde, was den Konsum von Genussgütern angeht.
Ja.
Schnauze also voll Wein, grob schmecken.
Voll oder? Die Empfehlung, genau. Voll die Empfehlung.
Du, da muss ich jetzt gleich fragen, du hast gesagt, ich habe jetzt aus deiner Beschreibung schon gehört, dass das ziemlich viel mit dem Kinder Bueno zum tun hat, oder? Also geschmacklich. Ja,
vom Geschmack, genau, geschmacklich. Also das Eis dann selber nicht mehr so viel, aber oben das Schoko-Ding, das ist echt wie wenn ein Kinder Bueno ist. Und dann ist es ein bisschen schokoladig, waffelig halt. Und am Ende wird es nochmal Bueno-artig. Also, wenn man Kinder Bueno vielleicht hasst, dann mag man das Eis vielleicht nicht.
Ich bin ja ein großer Fan von die von die Schokoriegel-Eis-Varianten.
Mhm. Snickers.
Snickers, war voll gut.
Das sind aber echt alle gut, finde ich. Egal ob Mars oder Snickers oder so. Das
und immer jetzt vor kurzem wieder, ich glaube, ich habe das vielleicht letztes Jahr schon einmal besprochen, haben wir jetzt wieder ein Oreo-Eis gekauft. Das ist so im Prinzip ein Eis-Sandwich. So ein großer, ich sage jetzt einmal, ich zeige es jetzt so 10 cm im Durchmesser. Ja, so ein riesiger Oreo-Nachbau aus, aber andere Zutaten. Also das hat nicht so viel mit einem Oreo zum tun, finde ich. Geschmacklich auch. Das schaut im Prinzip nur aus wie ein riesiges Oreo.
Ich weiß nicht, ob du im Podcast darüber geredest, aber ich kann mich auch erinnern, dass du gesagt hast, das ist das Sipschige. ja, rein, was du so gut findest.
Genau, das, die Waffel oben und unten, die ist nicht knusprig, sondern die ist halt so, wie man es vom Eis-Sandwich kennt.
Das haben wir ja immer geredet, das ist so wie das italienische Eis, oder? Mit die Comics drauf.
Ah, jetzt kann ich mich erinnern.
Nicht wie das Waffeleis, sondern wie das Comic-Eis.
Genau,
ja.
Genau.
Genau, ja.
Aber wie gesagt, das habe ich auch mal probiert und eben, ja, der Oreo-Geschmack ist jetzt keksmäßig eigentlich nicht so drein, besonders nicht das Knusprige.
Ja, ja, stimmt, ja.
Und Oreo, aber ich bin nicht so der Oreo-Fan, deswegen kann ich da nicht. Aber ich bin auch nicht so der Kinder Bueno-Fan, aber das will ich einfach doch einmal probieren.
Hey, okay. Ganz eine andere Richtung. Wir haben jetzt, Aufnahmetag ist der 11. August 26 und ich habe vor 3 Tagen, also am 8., habe ich zum allerersten Mal Spekulatius gespottet.
Ah, ist schon wieder soweit. Ich habe noch nichts gesehen.
In einem Pilla.
40 Grad Spekulatius essen.
Ich habe noch nichts gesehen. Ah, okay.
Und nicht nur Spekulatius, auch Lebkuchen sind auch schon da.
Ja, fein. Ja, super. Nice. Ich habe übrigens auch noch was Kleines, Neckiges. Total überraschend, weil mir eigentlich nicht so die... Wir sind so der riesen Paprika-Chips-Fan und ich habe so Paprika-Snacks. Feiere ich jetzt nicht so unglaublich. Aber eine Kollegin hat jetzt einmal von diesen ganz klassischen Crackers. Wie heißen die? Wie heißen die klassischsten Cracker?
Ritz.
Ritz, ja. Gell? Ja, von den Ritz-Cracker die Paprika-Version mit gehabt und die mit Frischkäse. Mit Frischkäse, das ist unglaublich gut. Also das ist eine volle Entdeckung.
Waren die rund oder viereckig, die Cracker?
Viereckig, so Blättchen.
Dann sind es Duck.
Duck, genau, Duck.
Ah, Duck, ja.
Duck Paprika oder eine andere Firma mit Paprika. Aber die sind unglaublich gut. Also die waren wirklich, das ist wirklich mega gut. Das mit Frischkäse so zusammenlegen und das wird dann auch, wenn du den Frischkäse schon früher rein tust, und dann länger und dann lass es zusammen und isst es erst später, dann wird das auch so. Sagt sich das mal so mit der Feuchtigkeit vom Frischkäse voll.
Speckig.
Genau, es ist auch, es ist richtig gut auch, ja.
Das ist so mein. So wie ein Marmorkuchen sein muss.
Genau.
Da muss ich also immer dran denken, wenn das Gespräch das ist so gut gewesen. Hey. Ja. Wir kommen da langsam in Eau d'oeuvre-Gefilde hey, mittlerweile.
Weil du gesagt hast, Paprika, da fällt mir jetzt was ein. Ich habe so an, das habe ich glaube ich sogar erzählt, einen Nachbau von Goldfischli gibt es. Mhm. Die heißen aber auch irgendwie Fischli oder so. Und die gibt es mit irgendeinem, ich glaube, orientalischen Gewürz heißt es irgendwie so. Und die finde ich eigentlich ganz geil, aber wie sie produziert werden, glaube ich, ist irgendwie, das sind nämlich normale Goldfischli. Und obendrauf ist halt so eine Schicht von dem Pulver, von dem Geschmackding. Mhm. Das heißt, du tust im Mund und schlägst das halt ab und dann ist es schon weg, der Geschmack, kommt mir vor. Und dann beiß ich durch und dann sind es so normal Goldfischli. Das heißt, die werden nicht aus einem anderen Teig gebacken, glaube ich, sondern das sind normal so gebackene.
Gewälzt quasi.
Ja, so genau. Und das ist mir nicht genug. Das Gewürz schmeckt nämlich ziemlich geil, aber irgendwie ist dann schnell weg. Ja.
Ey, da habe ich so einen guten Tipp. Ich bin so froh, dass du das jetzt sagst, weil ich wollte es schon vor der Sommerpause sagen, habe es dann aber vergessen. Jetzt, das ist quasi Kochen, was ich jetzt sage, oder? Es gibt also wenn das jetzt nicht stimmt, was ich sage, dann schaue ich das nach und liefere es dann beim nächsten Podcast nach. Es gibt von Cotani, glaube ich, gibt es Gewürz, das heißt American Smoked Potatoes oder so ähnlich. Das ist so eine Kartoffel, wenn man so Kartoffelscheiben selber macht im Backofen, so Kartoffelecken. So. Und wenn du das, und ich muss dazu sagen, ich bin da selber draufgekommen, ich habe das nicht irgendwo gesehen, weil ich habe das Gewürz habe ich auch nur durch Zufall entdeckt. Das hat uns meine Schwiegermutter geschenkt einmal. Und wenn du das Gewürz auf normale Chips tust, holy shit, das ist geil.
Okay, ist das weil, Kochen schon für die?
Ja, was bei dem, was wir so besprechen normalerweise. Also wir haben ja ganz am Anfang hat ja das mit dem Snacken angefangen, dass wir so irgendwie Kochtipps geben wollen, oder? Kannst du dich noch erinnern?
Sure. Ja. Kochen. Und das ist so, weil, wie du es jetzt erzählt hast, ist so, ey, ich war draußen und habe im Garten gearbeitet und meine Hände waren voll Erde und dann habe ich einfach Chips gegessen. Das müsst ihr mal probieren beim Kochen. Ey. Da schmeckt es so erdig, hey, gut.
Nein, also ich glaube, Cotton is smoked, American Smoked Potatoes oder so in der Art. Kann nicht sein, dass das nicht stimmt. Ich werde es das nächste Mal richtig stellen, falls das falsch ist. Aber das auf normale Chips, damn.
Ey. Ja, aber ist da nicht gescheitert, das irgendwie in einen Dip zu verarbeiten vielleicht?
Das funktioniert mit Chips ganz gut, weil die halten das Gewürz so ziemlich drauf und wenn du dann an den Grund okay. von der Schüssel kommst und wenn du dir da eine kleine Schüssel herrichtest, dann ist da unten dann immer so ein gesunder Pool an Gewürz dann noch, wo man die letzten Chips dann noch so quasi ein bisschen zermatschen kann und das dann so abschlecken. Das ist Hammer.
Aber nicht mit den nassen Fingern auch nochmal durch so.
Ja, wenn du quasi die Schüssel alleine bedienst, dann kannst du die Finger abschlecken und mit okay. den speichelfeuchten Fingern, also das ist also ein richtiger Fettsack-Move, da kannst du dann so eine... Mhm. eine
da gibt es ja die geile Szene, ist das bei Dumm und Dümmer, wo, glaube ich, Erdnüsse isst und die Packung dann so umstülpt und noch ableckt, sowas. Ja, so stellen wir das vor.
Ist das bei Dumm und Dümmer?
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Nicht der? Bei irgendeinem Jim Carrey-Film. Kann der Ace Ventura sein oder so.
Gut, und dann gehen wir jetzt ins Thema ein bisschen. Ha?
Ja, einige Gärts. Habt ihr das geschaut, was ihr alles noch schauen wolltet, letztes Mal?
Du, ihr wolltet noch was schauen.
Ja, habe ich auch geschaut.
Dann fang du an, weil ich kann mich nicht mehr erinnern.
Masters of the Universe.
Oh! Yes, super, habe ich auch geschaut.
Ich nicht.
Gerade noch vor einer Stunde fertig waren es ungefähr.
Ah, okay. Also ganz fresh nachher. Erzähl mal.
Ganz fresh. Und der ist echt eigentlich eine komische Mischung, aber mir hat es voll gut gefallen mit so ein bisschen Klamauk. Und wenn dann die Action losgeht, dann ist richtig Action. Hey. Fast brutale Action, muss man fast sagen. Also, was da bei den Kämpfen so abgeht, da habe ich mir gedacht, boah. Weil so fängt der Film ja eigentlich an. Der wird ziemlich gefightet, ernsthaft. Und dann ist es lang lustig, muss man sagen, oder?
Ja. Mir ist es gleich gegangen. Also ich finde ihn auch, ich habe ihn auch angeschaut, ich habe ihn auch sehr cool gefunden. Ich finde, sie haben das, was der Alte unbewusst worden ist, haben sie im Nein irgendwie bewusst gespielt, also bewusst so produziert, dass er wirklich witzig ist, dass er einfach seine witzigen, schrägen Momente hat. Mir ist er phasenweise dann zu witzig, also fast ist mir dann der He-Man oder der Adam ein bisschen zu, es ist zu sehr, also zu erzwungen witzig und jetzt ist er nochmal dümmer wie, also jetzt ist er irgendwie nochmal doofer und nochmal dümmer als Adam vor allem und dann aber auch als He-Man, oder? Weil als He-Man war er für mich in der
Zeichentrickserie,
da war er immer der volle Man, oder? Der kann alles, der ist halt einfach der He-Man. Ja. Und das ist aber beim Film jetzt nicht, dass er als He-Man so unfehlbar ist. Und als Adam ist er fast ein bisschen zu doof. Und was mich noch ein bisschen gestört hat, ist vielleicht ein Mini-Spoiler, aber ich sage nur, der Granger kommt auch nicht so wirklich zur Geltung. Und der war für mich schon einmal sehr wichtig.
Ja.
Sonst ist er voll cool. Sonst finde ich alle Schauspieler cool. Was mich auch ein bisschen stört, ist meine Lieblingsfigur von He-Man war immer der Man at Arms. Weiß zwar nicht warum, aber das war immer meine Lieblingsfigur.
Wegen dem Ratzen.
Wegen dem Ratzen wahrscheinlich. Und der kommt jetzt auch nicht so gut weg, zumindest über den Großteil des Films.
Ja, aber er redeemt sich schon.
Ja, voll. Nein, der ist schon ziemlich, also ist auch ein cooler Film. Also echt cool gemacht und auch gute Cameos. Und,
ich finde auch die Kostüme und die sind voll getroffen.
Voll, voll. Und
die ganzen Charaktere. Und ich finde geil, wie sie halt den Schmäh gemacht haben mit, die heißen alle so deppert
eigentlich. Ja, voll.
Wie sie das eingebaut haben, das ist echt clever gemacht.
Weil es gibt natürlich eben für alle, die He-Man jetzt nicht so Begriff ist, aber es gibt halt dort so wie in Mothman, der halt komplett aus Moos besteht, in Ram-Man, der halt einfach so ein bisschen so einen Rambock-Kopf
hat. Umspringt und rammt, kann.
Natürlich ganz groß und der ganz Fisto. Bekannt, der Fisto. Fisto. Wo ich mich immer noch frage, ob dieses Meme, ob es das jemals wirklich gegeben hat. Ob das echt real ist.
Them all.
I did fist them all. My friend, I did fist so hard. I did fist them all. aber das ist schon, das ist witzig, wie sie auf die Namen kommen. Und das ist, ja. ist gut. Das ist charmant gelöst, finde ich. Ist gut gelöst. Ja. Ist echt witzig. Na, coole Unterhaltung. Also sehr, sehr gute Unterhaltung.
Ja. Und Skeletor habe ich auch geil gefunden.
Skeletor habe ich auch gut gefunden. Ist halt jetzt, also vom Charakter her, der Schauspieler, der ihn spielt, ist ja gerade aktuell wieder mal in ich glaube nicht zum ersten Mal, oder?
Jared Leto
im Gespräch wegen nicht so coolen Themen. Aber der Charakter an sich, jetzt unabhängig vom Schauspieler, ist der Charakter vom Skeletor ist super dargestellt, super geschrieben. Ja.
Eben auch die Lache, die er immer hat.
Ja, ja.
Immer so menacing
lacht. Und das ist ja auch so schräg, das ist ja beim Zeichentrick auch so, oder? Dass der eigentlich so ein bisschen, nicht da, aber der ist auch so ein bisschen patschert. Oder? Also der ist auch eigentlich nicht so wirklich ein Bösewicht, weil er halt irgendwie so unglaubwürdig ist, weil er halt auch so, eben so wie da im Film auch dargestellt wird, oder?
Ja. Zum Teil. Ja.
Wird da Bezug genommen auf einen 80er-Jahr-Film, weil da kommt ja das Skeletor am Schluss wieder, taucht das so auf aus dem Fluss, wo er da reinfällt?
Ja, ich meine, das ist jetzt auch, ist das ein Spoiler, wer da vorkommt
in dem Film? Ja, es gibt ein paar Cameos, oder? Von Schauspielern aus dem alten Film.
Ah, okay.
Ja,
aber jetzt storymäßig ist er nicht, überhaupt nicht. Also ich habe nichts zu tun mit dem alten Film. Er spielt da nicht wie der Alte, der 90% auf der Erde gespielt oder 99% und der spielt 3/4.
Ein Drittel.
Oder? So.
Also ein Drittel auf der Erde oder ein Viertel auf der Erde.
Genau, ja.
Okay. Ich habe ihn gerade nebenher ein bisschen im Internet geschaut und ich sehe gerade, weil es mich interessiert hat, es ist genauso, wie ich mir es gedacht habe, weil Masters of the Universe eignet sich für sowas ganz gut. Der hat auf Rotten Tomatoes eine ziemlich ordentliche Gap zwischen Kritiker-Reviews und Audience. Weil die
Kritiker der Neue oder der Alte?
Der Neue. Ja. Bei den Kritiker hat er 67% und bei der Audience hat er 86%.
Ja, okay. Ja. Aber immerhin positiv.
Ich muss dazu sagen, ich finde es jetzt auch, ich hätte das sogar auf die Kritiker weniger eingeschätzt. Mhm. Weil wenn du mit He-Man, glaube ich, in deiner Kindheit nichts zu tun gehabt hast, dann ist der belanglos, glaube ich, der Film, oder?
Ja, ich finde, er ist so ein bisschen wie der Dungeons and Dragons Film, oder? Also er ist so ein bisschen, wenn du nichts mit dem zu tun hast, ist aber trotzdem unterhaltsam. Weil er einfach an sich unterhaltsam ist. Wenn jetzt den Film einfach als so ein bisschen Fantasy, verrückten Fantasy-Film anschaust, dann ist er schon unterhaltsam, glaube ich.
Also nur quasi Interesse halber, der alte Masters of the Universe aus den 80er hat ebenfalls 20% Gap. Der hat bei den Kritikern 21% und bei der Audience 41%.
Ja, ist auf jeden Fall besser als der alte.
Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Audience Score jetzt deswegen da so schlecht ist, weil den, glaube ich, viele Leute nur mal geschaut haben, weil es jetzt ein Nein gibt und den dann für schlecht befunden haben aus den 80er Jahren. Weil der ist echt nicht gut gealtert. Ich habe den vor, was ich 10 Jahre zum letzten Mal gesehen und der ist jetzt nicht so besonders geil, der Film.
Sind
es 20 Jahre.
Auf jeden Fall anschauen. Ich finde echt lustig. Und jeder, der ein bisschen 80s und ein bisschen He-Man gut findet, sollte auf jeden Fall anschauen.
Aber man sollte jetzt nicht erwarten, so, das ist ein voller ernster Master of the Universe-Film. Das muss man zulassen, mit sich ein bisschen selber auch verarschen. So,
er ist so, wie wenn.
So die Namen und so.
Ja, ich finde, es ist so ein Film, wie wenn einfach jemand, also ein Kind mit Masters-Figuren spielt und daraus einen Film macht. Es ist mir eh fast am Ende, ist mir eh so ein bisschen vorgekommen, als ob es am Ende nicht wirklich irgendwie noch so eine Auflösung gibt, so à la Lego-Movie, dass er sich gleich kindisch das spielt mit den Figuren. Das hat auch gut gepasst.
Das könnte man fast, das hätte man fast erwarten können, dass das sowas passiert, weil es ist ja jetzt, glaube ich, nach Barbie der zweite Mattel-Film, oder? Kann das sein?
Ich glaube schon, ja.
Also ganz eine andere Richtung geht er natürlich. Aber was hat Mattel noch im Programm schon? G.I. Joe Mattel? Oder? Nein. War das schon Mattel damals?
Das ist gut.
Ja, aber da gibt es schon eine komplette Serie.
Ja, eben, da gibt es schon.
Ja, G.I. Joe ist auch von
Mattel. Okay, recherchiert.
Okay. Ja, vielleicht gibt es da ein Reboot, weil da ist ja auch schon lange nichts mehr kennen, glaube ich, oder?
Ja, hat's das.
Oh nein, ich weiß nicht.
Hat es, glaube ich, drei Filme gegeben?
Ich glaube, da kommt sogar, da ist, glaube ich, sogar was angekündigt. Da ist, glaube ich, sogar was angekündigt, wenn es mir nicht da ist.
Das ist nichts mehr.
Mein Internet geht gerade nicht auf, das
kann ja, ich nicht recherchieren. Ja. Aber ich muss sagen, bei dem He-Man-Film, jedes Mal, wenn halt so die alte Musik ein bisschen kommt, ey, da habe ich schon ein bisschen Gänsehaut gekriegt, so mit der Verwandlung auch, das hat schon hat funktioniert für mich, muss ich sagen.
Ja. Aber ich schaue jetzt gerade schnell, Polly Pocket ist Polly Pocket.
Polly Pocket
Superman, Film, ja. Batman haben sie gehabt, die WWE-Figuren haben sie gehabt. Aber da, also ich habe Filmeauswahl. Barbie, das Jahr ohne Vater, 1972. Wo die Lilien blühen, 1974. A Hero Ain't Nothing But a Sandwich, 1974. Und Max Steel, 2016.
Was, das waren die Mattel-Filme?
Ah, und na, und genau, Hot Wheels kommt ja als Film.
Ah, okay.
Und what? Der schaut richtig schräg aus. Also der ist echt da, der ist irgendwie, also nur da habe ich nur einen Trailer gesehen, aber der John Cena kommt quasi
zu der Radl.
Na, der John Cena kommt so zurück zu seiner Kinderfreundescrew und er ist so quasi der verlorene Sohn, oder nicht der verlorene, er ist halt so irgendwie der weggegangen ist und der muss nicht wissen, was er genau macht. Und dann werden sie entführt, alle zusammen, und dann müssen sie sich irgendwie mit Autos wieder retten, weil er irgendwie Geheimagent ist oder irgend sowas. Also, ja.
Aha. Interessant.
Okay.
Weil es ist ja bei Masters of the Universe, das ist ja Amazon-Produktion und das merkt man auch, wenn man den Film anschaut, wegen einer Szene. Und dann bin ich natürlich auf Amazon Prime gegangen und habe so einfach durchblättelt ein bisschen so.
Sorry.
Ja, und da kämen immer mal wieder John Cena-Filme, einfach aus dem Nichts, von dem man nichts gehört hat. Für. Bitte? Michi, ja?
Ja, nein, red leider.
Ja, da tauchen immer wieder mal John Cena-Filme auf, kommen vor, die ich noch nie gehört habe. Und dann plötzlich, wieder irgendein John Cena-Film.
Entschuldigung, der nächste Mattel-Film ist nicht Hot Wheels, sondern Matchbox. Aber es ist diese Story. Also ach, es ist
so
dies,
Matchbox, ja.
Wow. Es ist das, also.
Ja, aber Moment mal. Hot Wheels ist ja gar nicht Mattel, oder ist das jetzt auch Mattel? Oder?
Also, Matchbox ist einmal Mattel.
Ja.
Und Hot Wheels war auf die, war auf.
War ja die Konkurrenz zu Matchbox früher.
Ja, war auf oder Wikipedia. Nicht? Doch, shopmattel.com Hot Wheels Fahrzeuge. Müssen wir mal, machen wir mal eine eigene Episode über. Machen wir eine eigene Episode über Autos.
Rivalitäten. Also, irgendwann ist das so ein Saturn- und Media-Marketing gewesen immer. Play both sides and win.
Ja. So, ja, genau. Aber ich habe noch gleich, um gleich in das Spiel zur Filmgeschichte weiterzugehen, habt ihr Mortal Kombat 2 schon angeschaut?
Nein.
Na,
ja, aber nicht, mir nein, fehlt nein. Irgendwie, welcher war denn der erste Teil?
Der erste war ziemlich cool, nämlich.
Ja, der ist an mir vorbeigegangen. Wer spielt denn da mit im ersten?
Im ersten spielt mit Combat 1.
Sag mal das Jahr.
Ich sag dir gleich das Jahr. Das ist nicht schwierig, weil Mortal Kombat 1 kommt natürlich alles andere vorher. 2021 Reboot. Nein, 2021 war der Reboot.
7 Jahre.
Schon ziemlich lang her, gell?
5. Ja.
5 Jahre. Und da spielt mit eigentlich niemand, den man wirklich kennt. Man kennt wirklich niemanden.
Ludi. Aber was im zweiten spielt dann der. Butcher mit.
Der Butcher
ja, stimmt, mit der zwar. Urban spielt mit der Karl Urban.
Karl Urban.
Ja. Der einzige, den man vielleicht noch kennen kann, ist der. Na. Boah, na. Return of the First Avenger. Na, also es ist ein relativ großer asiatischer Cast natürlich, weil es halt um Kampfsport geht. Aber ich habe da den 2021er Film sehr, sehr cool gefunden. den habe ich echt gefeiert. Und ich bin jetzt kein Mortal Kombat Fan, aber den habe ich wirklich cool gefunden und total, ja, der war einfach cool. Der hat so ein bisschen das ganze Mortal Kombat erklärt und hat unglaublich Spaß gemacht zum Anschauen. Und jetzt ist eben der zweite rausgekommen und ich dachte, okay, den will ich, den schauen wir jetzt auch an, weil der erste hat mich schon so gut unterhalten. Und ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, weil ich immer wieder einbannt bin, weil ich halt jetzt gerade ein bisschen geschafft bin die ganze Zeit.
Okay.
Aber der war auch wieder cool, aber wenn ihr diesen Board noch nicht gesehen habt, dann brauchen wir da noch nicht drüber reden. Aber schaut es euch auf jeden Fall an, weil da spielt eben der Karl Urban mit. Der ist jetzt, glaube ich, auf Amazon, ja. Da spielt der Karl Urban mit, okay. Der spielt den Johnny Cage eben. Cool. Und ja, jetzt müsst ihr es anschauen und nachher kann man drüber reden.
Das mache ich. Andy, machst du das auch? Oder schaust du am Handy? In zweifacher Geschwindigkeit.
Ich schaue auf der Smartwatch. Wir haben vor kurzem, ich werde ja ein bisschen gedisst immer, weil ich mittlerweile, ich sage jetzt wirklich 100% von meinem Serien- und Filmkonsum, muss man leider sagen, auf meinem Handy abspiele, weil ich halt in der Situation bin, dass ich oft nicht mehr an den Fernseher komme. Und ich weiß, genau, und wo, es hat dann so ein Meme geschickt, wo jemand auf einem Game Boy Micro Dune anschaut, oder was war das?
Boah. Aber das machen sie jetzt auch ganz viel mit The Odyssey, machen sie das jetzt auch viel.
Ja, ja, und ja. Michi hat dann geschrieben, haha, der Andy.
Ja. Ja, aber was, das ist kein Meme. Das ist einfach die Realität.
Genau. Was sie aber schon, oder Michi, willst du noch Mortal Kombat abschließen?
Nein, wenn ihr das Ball nicht angeschaut habt, nachher ist es, na, brauchen wir nicht drüber reden. Das können wir ja mal machen, okay. Wenn ihr es angeschaut habt.
Aber da würde ich dann wahrscheinlich Body anschauen, hoffentlich.
Ja, schau dir Body an, es ist gutes, ja. Popcorn-Kino. Es ist jetzt nicht die Odyssee, aber es ist wirklich unterhaltsam und ich habe ganz Spaß dabei gehabt.
Cool.
Weil über genau den möchte ich jetzt reden, ich war Odyssee im Kino. Mhm. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern, mit wem ich da war. War da einer von Enk mit?
Nein.
Ich war nicht mit. Okay.
Ich war nicht mit. Ah, ich war da mit
Martin. War das eine Irrfahrt? Der eigene für dich.
Ey, der war richtig gut. Der war richtig gut. Und vor allem ist es ja jetzt wieder einer von den Filmen, wo die Zendaya auch mitspielt. Die ist ja wirklich mittlerweile absolut, ich meine, das ist, glaube ich, so ein Superstar mittlerweile. Der ist ja überall dabei. Dune, Odyssey, Spider-Man, also echt, ja. You name it.
Also die ist nicht da überall dabei, der ist ja bei den erfolgreichsten Sachen dabei.
Ja, genau, stimmt. Ja, und die hat jetzt da zwar nur eine kleine Rolle, aber das macht sie auch gut. Sie spielt unter Anführungszeichen die Hera. Der ist jetzt eben im Kino gewesen, ich glaube, der läuft sogar noch. Ganz genau weiß ich es nicht da. Ist von Christopher Nolan, der neue Drehbuch und Produktion hat er übernommen. Und da spielen auch ziemlich viel, also neben der Zendaya spielt mit der Matt Damon, der Tom Holland, der Elliot Page, die Charlize Theron, die Anne Hathaway. Wer nur als irgendwen. Der John Bernthal von Walking Dead. Bernthal, ja. Der Robert Pattinson spielt mit. Ja,
get also these beggars out of here.
Das ist echt der Wahnsinn. Und der dauert 3 Stunden. Oh. Was ich jetzt das sage ich glaube ich zum allerersten Mal, der hätte nur 1 Stunde vertragen, der Film, ehrlich gesagt.
Okay. What?
Ja, weil der ist, was Kurzweiligkeit und der ist so straff gemacht, der ist erinnert an Terminator 2. Der hat Terminator 2. Der hat keine übrige Szene. Der ist wirklich von Anfang bis zum Schluss fantastisch gemacht. Und wie gesagt, die Geschichte in 3 Stunden so zu erzählen, ist ja eh schon ein Wahnsinn. Da hätte ich gern nur 1 Stunde länger im Kino verbracht, weil das war ein Vergnügen, den Film anzuschauen. Jetzt über die Story muss man jetzt nichts sagen. Das ist einfach die Geschichte von Odysseus. Er ist sogar so gemacht, dass man sich vielleicht sogar ein bisschen in griechischer Mythologie auskennen müsste, dass man alles versteht, weil es wird ziemlich viel, wird da einfach nur von Latz knallt. Wenn du nicht mit griechischer Mythologie vertraut bist, dann denkst du einfach, ja, okay. ja, nimm das mal so hin, was da gerade passiert.
Aber, also musst du wissen, dass der Kratos der Gott des Krieges ist.
Ja, du musst halt wissen, das, da kämen zum Beispiel so, da kämen Riesen vor, so, so Soldaten, so riesenhafte, mhm. wo man, wo ich auch nicht gewusst habe, ob das dann im Nachhinein googeln müssen, was das jetzt sein sollen. Oder die Geschichte von der Circe, wenn du das nicht kennst, dann, dann ja, also ja, das passiert einfach im Film.
Mir hat einmal in der HTL, haben wir so in Deutsch viel Literatur gemacht, und unsere Professorin war da sehr literaturfanatisch. Ich glaube, es war die Deutsch-Professorin, die dann gesagt hat, ja, die Odyssee muss man gelesen haben. Und dann haben wir die gekauft. Und die, das Buch war so auf so Bibelpapier gedruckt. Also ganz, 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 ganz dünne Seiten.
Ja.
Und hat aber, glaube ich, keine Ahnung, 1600 Seiten oder so. Und das ist aber halt geschrieben wie die Bibel.
Ja.
Ich habe es nicht gelesen. Also ich glaube, in der Odyssee sind ja eigentlich so viele andere Geschichten. Also ich glaube, dass 3 Stunden mir nicht gerecht werden. Oder?
Weil nein,
ist ja, da ist ja nein. So viel.
Also das ist, ich meine, daraus eine Serie zu machen, ja, ich meine, man kann aus allem eine Serie machen, aber das wird sich halt extrem anbieten, weil es so viel Stoff ist. Und 3 Stunden ist schon wirklich sehr knapp, das zu erzählen. Was ich jedem ans Herz lege oder empfehle, es gibt von Michael Köllmeier, das ist ein Vorarlberger Schriftsteller und Musiker, und von dem, der liest Sagen aus aller Welt. Da gibt es biblische Geschichten, die griechischen Sagen, nordische Sagen, Sagen aus Tirol. Also da gibt es ganz, ganz viele Hörbücher. Ich glaube aber, dass es das nur auf Audible gibt, leider. Also das ist nichts, was man auf Spotify findet. Beziehungsweise vielleicht ist es mittlerweile anders. Aber es gibt von Köllmeier griechische Sagen. Und der hat so eine fantastische Art, das zu präsentieren. Du hast nämlich das Gefühl, er erzählt dir das persönlich aus seiner Erinnerung. Also der erzählt das, als ob er mit dem, als ob er mit dir reden würde. Als ob er da sitzt und dir eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt. So erzählt er das. Und das macht extrem viel Spaß, weil das ist sehr zugänglich. Also das ist nicht so schwierig, wie jetzt du, Michi, wie du das erzählt hast, wie die Originaltexte, sondern das kann man extrem gut als Hörbuch hören. Mhm. Von Michael Köllmeier, griechische Sagen. Fantastisch, ja. Super.
Ich habe mir da mal so ein Hörbuch geholt, einfach weil ich Guthaben gehabt habe bei Audible. Und das heißt Dungeon Crawler Karl. Nein. Ich habe mir da ein Hörbuch geholt, über die Geschichte der Menschheit oder irgendwie so, wo es halt von null weggeht und wo ich dann, glaube ich, auch solche, na Blödsinn, da sind, wie ist das, ich habe das nämlich gar nicht angekocht, da geht es, glaube ich,
um zweimal der Mensch.
Nein, die Ägypter, also ägyptische Geschichte, griechische Geschichte, die größten Kulturen werden da erklärt, genau.
Das eine kurze also Geschichte Stunden der Menschheit, kann das sein?
Weil ich dachte, hey, das interessiert mich.
Ah, okay. Nein, das heißt so, was ich meine.
Ah, das kann sogar sein, dass es das ist. Ich habe mir aber auch, was ich mir auch geholt habe, ist, was wirklich cool ist, ist vom Neil deGrasse Tyson, das heißt, das Weltall für Eilige, wo quasi die Entstehung, das, also wo einfach das Weltall erklärt, aber halt für so heruntergedumpt für mich.
das ist cool. Boom! Und dann
das Universum für Eilige, das ist auch ganz, ganz cool.
Mhm. Ja. 30 Minuten.
30 Minuten. Nein, aber wie, also du sagst, Odyssee, ich hätte mir sowieso gerne angeschaut, ich werde es, glaube ich, nicht mehr ins Kino schaffen. Leider. Aber dann halt am Handy.
Ja, da bist du nicht am IMAX bauen bei dir daheim. So IMAX-Kino.
Nein, leider.
Ein privates.
Nein, hatte ich gerne, aber.
Schade. Ja. Vielleicht das einzige in Österreich mit dem 75mm IMAX.
Gibt es da keins?
Nein, das vielleicht gibt es uns in Österreich, ich weiß es gar nicht.
In Sistrans, da hat es ja gut passen.
Ich weiß nicht einmal, ob Wien das eine Kino hat, wo es halt in bester Qualität in super IMAX schauen kannst.
In der Lugner City, oder? Ist das?
Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ein normales IMAX, ja, gibt es öfter, aber das, was der 75mm IMAX kann.
Ja. Andy, heißt das Buch Mythologie die komplette Sammlung von Matthias Richter, 12 Stunden 30.
Na, du meinst, was ich gerade gesagt habe vorher?
Ja.
Na, von Michael Köllmeier.
Ah, okay, genau. Dieses Buch enthält die faszinierendsten Mythologien, das alte Ägypten, nordische Mythologie, der griechischen und japanischen.
Achso, na, okay. Was ich meine, ist Köllmeier.
Okay.
Der wird anders geschrieben.
Und anders ausgesprochen. Also der heißt nicht Matthias Richter.
Na, der Schade. Kann man sich auch nicht verlesen.
Okay. Na gut, aber Odyssey will jetzt auch gar nicht mehr hören. Danke.
Nein, gibt es ja nicht mehr dazu zu sagen, außer, ich meine, das hat man sich erst schon denken können, dass wenn jetzt Christopher Nolan zusammen mit dem Matt Damon einen Film macht, dann wird das ja gerade Blödsinn werden. Und ja, wie gesagt, volle Empfehlung.
Okay. Gut. Hast du da mit Lust gekriegt ein bisschen auf griechische Mythologie? Also außer das Googlen danach jetzt?
Ich habe ein bisschen Lust gekriegt, Köllmeier wieder mal zu hören, ja.
Ach so, weil Hades war schön, da geht es auch um die
griechische Mythologie. Ja, ich weiß, genau. Ja,
ja, das kannst du auf jeden Fall anschauen. Ah, das ist mega. Eins und zwei. Passt, dann bin ich wieder in der Runde, oder? Glaube ich. Ich will jetzt weg vom Film hin zum Computerthema, aber da gar nicht zu was, was ich gespielt habe, sondern zu meinem Ausflug ins Computerspielemuseum nach Wien. Nach Berlin natürlich. Und das war richtig cool. Also das war das erste, ist das erste Computerspielemuseum der Welt gewesen. Oder ist es, glaube ich. Und wir sind dorthin, weil da, wo wir in Berlin waren, es einfach 40 Grad gehabt hat. Da haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie Unterhaltung. Und dann haben wir das gemacht. Und du kannst dort, glaube ich, bis zu 4 Stunden sein, wenn es mir nicht da ist. Und ich dachte, okay, ist komisch, irgendwie so ein Museum, wo sie sagen, du musst nach einer gewissen Zeit wieder gehen. Aber ich weiß warum, weil da sind einfach sämtliche Konsolen, die es gibt oder gegeben hat, und du kannst einen Großteil dieser Konsolen spielen. Du kannst aber auch Monkey Island spielen. Es gibt einen eigenen Screen, wo Monkey Island spielen kannst, zum Beispiel. Sie haben eine Arcade nach amerikanischem Vorbild nachgebaut. Das ist so ein Raum, wo, also es ist einfach so im Museum, es ist recht cool gemacht. Es sind halt so Wände, wo immer wieder Infos stehen, mit Screens, über verschiedene Geschichten erklärt werden. Da haben wir uns relativ wenig aufgehalten, wir waren eher hands-on, weil es hat eben diese Arcade gegeben, das war wirklich auch so dunkel, und da sind einfach, da war Pac-Man, da waren ganz viele so verschiedene Arcades, wo du eben mit so Lenkradeln gehabt hast, auch die ganz klassischen Sega Racer, wo im Cockpit sitzt, Paperboy mit dem Lenkradl, also ganz, ganz viel so zum Probieren, und das ist richtig cool gemacht, weil es echt das Gefühl gibt, man ist in so einer Arcade. Und dann, was auch noch richtig cool, wo wir auch coole Fotos gemacht haben, dann haben sie so Kinderzimmer aus den verschiedenen Epochen nachgebaut.
Geil.
mit der jeweiligen Konsole drinnen, oder? Also es waren nur so kleine Ecken, wo halt zum Beispiel beim 80er-Zimmer oder beim 90er-Zimmer mit dem NES, da war ein Schreibtisch mit einer Alf-Figur, Plakat von Karate Kid 2, Sticker an der Tür von irgendwelchen Eisenbahnen, und halt so ein Bürostuhl, so ein klassischer Kinderbürostuhl, wo halt drauf gesessen bist, und da ist halt Super Mario zocken können. Dann eins war, ist 70er-Jahr Zimmer, war mit einem Atari, so eine Dachschräge mit dem klassischen Holz-IKEA-Schreibtischregal und so Holzschreibtisch. Und ich habe das Foto meinem Kollegen von mir geschickt, der im Haus neben meinen Eltern, also auch mit mir aufgewachsen ist. Und ich habe mir das geschickt und er hat geschrieben, hey, hast du einen DeLorean gefunden? Weil ich habe gesagt, schau da ein Zimmer. Und er sagt, hast du einen DeLorean gefunden? Weil das war wie eine Zeitreise, weil es so gut war. Wir haben nach alle Dachschrägen gehabt und wir haben bei ihm immer Atari gespielt, oder? Mit der Datasette, das war alles da. Hast du da zocken können, da war noch eben noch ein bisschen früher, war so ein gleich so ein kleines Kämmerchen, wo so ein das war so Ultima, glaube ich, Ultima war es. Wo auf der Karten, also auf der Wand sind so die karierten Platteln gehängt, wo man sich die Wege eingezeichnet hat, wo man gegangen ist. Und ein 90er-Zimmer war, glaube ich, mit dem GameCube, mit Spyro und mit so einem Sitzsack und auch die Plakate mit so die, die, die Techno-CDs, was es da gegeben hat, die Techno-Sampler und so, oder? Also es war mega cool. Und da sind wir lang abgehängt, dann hast du Bong hast spielen können und da war eine eigene Abteilung, die war nur zum Thema Engage. Also Nokia Engage.
Genau. Ernsthaft?
Mhm, eine riesen Sonderausstellung, also riesen ein Raum.
Hey, warte mal, darf ich da kurz zwischengrätschen? Hat das so eine große Rolle gespielt, Engage? Oder war das nur bei uns nicht? Oder?
Nein, ich glaube, das war so, das Thema dieser Sonderausstellung war eben dieser gescheiterte Versuch. Aber da hat es ja extrem viele verschiedene Engage-Modelle gegeben, es hat extrem viele Spiele gegeben. Also die haben schon richtig, die haben das schon richtig probiert mit dem Ding, aber funktioniert hat es nicht. Aber jedenfalls, das ist, also wir haben leider ganz wenig uns wirklich über die Geschichte der Computerspiele informiert, jetzt über diese Tafeln oder über diese Videos, was man anschauen hat können, oder Sachen, was man sich anhören hat können, weil wir halt einfach alles probiert haben und weil es so ein Backflash war. Und es war richtig cool. Also das, wenn man mal in Berlin ist, jetzt nicht die nächste Reise, aber wenn man in Berlin ist, da kann man ein paar Stunden versenken, weil man halt einfach wirklich nur zockt die ganze Zeit. Das ist wirklich lustig war.
Oder ein Backflash erleben will.
Ja, voll.
Jetzt, Flashback. Nur mal zurück zu den Kinderzimmern.
Backflash.
Sorry. Warum sind Dachschrägen so 80s?
Weil die Architektur sich noch was getraut hat.
In meinem Kopf, wo du gesagt hast, Dachschräge, also, ja, genau, stimmt. Ist das einmal in irgendeiner Serie vorgekommen? Weil das ist bei meinem Goonies, Kopf.
Also ich habe jetzt ganz viel durch Goonies nicht gesehen, oder? Aber bei den Goonies ist das Haus. Also ich glaube halt einfach, dass in die 80er auch nicht mehr die Häuser und die Kinderzimmer einfach. Mir ist das jetzt auch mal so geschossen. So, warum finde ich denn das bei Harry Potter den Fuchsbau so gemütlich? Warum ist denn das? Warum finde ich das so fein? Und bei mir ist es genau das. Ich bin jetzt erst im Nachhinein draufgekommen, dass ich in meinem Zimmer mit voller Dachschräge aufgewachsen bin. Aber das war mir als Kind nicht bewusst, da war jetzt Dachschräg. Weißt du, Mann, aber das war halt mein Kinderzimmer. Aber jetzt im Nachhinein habe ich gedacht, ja, sicher liebe ich das so, weil ich in sowas aufgewachsen bin. Oder? Und ich glaube, dass dass viele Kinderzimmer von Leuten, die in Häuser aufgewachsen sind, halt meistens oben waren und da halt unterm Dach irgendwo. Und deswegen, das bei ganz vielen irgendwie so drinnen ist, dieses dachschräge Thema.
Ich mein, so bei mir ist das jetzt nicht so, finde ich, weil wir ganz viele Reihenhäuser und Hochhäuser halt da gehabt haben. Und da hast du jetzt nicht unbedingt einen Raum gehabt mit einer Dachschräge.
Ja, aber ich habe das auch nicht, also ich war ein normales Zimmer gehabt ohne Schräge, aber trotzdem ist das, wo der Michi das gesagt hat, Dachschräge, der hat das, mir kommt davor, ist das nicht bei Gremlins, das Zimmer von ihm hat doch auch so.
Das kann schon sein.
Das glaube ich nur in vielen Filmen so.
Holz. Aber ich meine, oft ist ja auch, dass sie am Dachboden irgendwie
abhängen, was finden.
Ja.
Aber wenn du denkst, in die amerikanischen Filme seien sie ja oft einmal die Keller, oder? Und die Keller waren jetzt bei uns nicht so, wie sagt man?
Du meinst ausgebaut zum Raum oder
irgendwas? Ausgebaut.
Ja. Ah, bei uns ist Keller, war der Keller
bei
eigentlich.
Uns war der
Abstellkammer, bei uns Waschraum.
Bei uns war der Keller dann schon ausgebaut, mein Dad hat den dann ausgebaut. Mit mir gemeinsam auch mit, wie schicke ich gleich ein Foto, mit den gleichen Holzpaneele, wie es da war. Aber es ist.
Ja,
so
Holzvertäfelungen, ja, das ist mega.
Holzvertäfelungen. Und das Ikea-Regal, was ich jetzt im Foto, was ich geschickt habe, das hinten an der Wand steht, das hat, glaube ich, auch jeder gehabt in seinem Kinderzimmer oder bei den Eltern beim Schreibtisch. Das ist halt, das sind ein paar so Sachen, keine Ahnung, die lösen halt so Nostalgie aus. Also bei mir zumindest.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt wollte ich auch noch was sagen, was sie so mit 80er Jahren verbinden.
Dachschräge.
Nein, Dachschräge, Holzvertäfelungen. Nein, das weiß ich nicht mehr. Kennst du das Meme, wo wie man sich an sein Kinderzimmer aus den 80s erinnert und wie es wirklich war? Kennst du das?
Nein.
Da war halt so ein Bild, ja, wie man sich halt an die 80er Jahre erinnert und dann war so ein super radical Kinderzimmer, hey, mit Fernseher und Konsole und Couch und Bett und Post an die Wände und dann drunter, der wieder ein Kinderzimmer wirklich war, ja, einfach nur ein Raum mit einem Bett, einem Kasten, kein Fernseher Und ich glaube, Rubik's Cube am Nachttisch, das war's.
Ja. Ja. Ja, muss man dabei gewesen sein.
Genau.
Mann, hey,
was ist
der Entspruch?
Waren wir ja, wir waren ja dabei.
Aber auf jeden Fall, wenn ihr mal in Berlin seid, Computerspiele-Museum unbedingt anschauen, ist echt ein Tipp. Und gibt es den in Wien auch eins?
Ich hätte jetzt schwören können, dass es sogar bei uns in Tirol eins gibt.
Sie haben auf der Comic-Con haben sie jedes Jahr, glaube ich, so einen kleinen Bereich gehabt mit so alte Videospiele.
Ja.
Was ich mich schon erinnern kann, ich war mit meinem Dad in Wien einmal bei einer Computerspiele-Messe, oder war es eine Computermesse, und da war eine Spieleabteilung. Aber da kann ich mich erinnern, da waren wir, sind wir extra nach Wien gefahren, und dann haben wir uns da so, eben haben wir so Computerspiele, die Neuheiten anschauen können und kaufen können. Aber jetzt Museum, wüsste ich nicht.
Ja, Videospielmuseum, vielleicht, ich habe das, ja. Irgendwie ist das einmal im Hinterkopf, dass wir sowas mal gesehen haben, aber ich weiß
nicht. Ja, jetzt war es ja wieder wegen Gamers Heaven, das sind die, glaube ich, vom Wiener Museum, sind da hergereist, oder? Und haben was ausgestellt.
Hey, da laden wir Nikolaus einmal ein und dann reden wir mal über,
sicher, da war was.
Über Videospielgeschichte.
Ja.
Ja. Ja. Oder man googelt es einfach. Computer und Gaming Museum Wien.
Yes.
Gibt es natürlich.
Wien. So. Während Esther googelt, ist was Fantastisches passiert übers Wochenende.
Oh.
Und zwar hat es die QuakeCon gegeben. Und sie haben einen Stealth Release Super Drop gemacht von einer neuen Kampagne für Quake.
Das Originale, fürs Answer.
Fürs Quake 1, für dem es aber auch ein Remaster gibt, wo sie alles ein bisschen hübscher gemacht haben, aber es schaut eigentlich noch gleich aus wie früher. Und für alle, die Quake auf Steam haben, ist das gratis, einfach kommen. Das sind 19 Level, aber jetzt nicht einfach linear durchspielen, sondern teilweise kriegt man so Runen, damit man irgendwie geheime Türen in andere Levels aufmacht, um in Secret Level zu kommen. Und du kannst, wie viel Munition du tragen kannst, wenn du in Secrets gewisse Items findest, dann kannst du dann eben mehr Munition tragen und dein Health startet mit 60 und du kannst dann auch aufleveln, indem du so geheime Gegenstände in Secrets findest. Und das ist genau das, wenn man sagt, da fühlt sich so gut an, wenn man so ein Geheimnis findet in einem Spiel. Ah, da ist oben auf der, was ich anschießen kann auf der Decke. Ah, und dahinter mir geht jetzt die Tür auf und jetzt geht er rein und das ist das Secret. Ich habe jetzt 10 mehr Energie und dann fühlt man sich so geil. Das habe ich rausgefunden. Ich hab voll der Macher in dem Game. Ich hab's ja voll drauf. Das ist ein bisschen so, wie wenn man Portal 2 spielt. So, ah, geil. Da muss ich es hinsetzen, das Portal. Da fliegt der Cube da raus. Ich fange ihn. Da setzt es da ein. Tür geht auf. Geschafft. Ich glaube, ich bin der Klügste der Welt. Niemand anderer hat es jemals geschafft. In Wirklichkeit schaffen es natürlich 90%, die das gespielt haben, den Level, aber. Es fühlt sich so an wie, oh, die haben das Geheimnis nur für mich eigentlich persönlich da gemacht. So. Kein anderer wird da drauf kommen, dass die, oh, das eine Fenster hat eine andere Farbe. Ich schlage da mit Axt drauf, oh, die geht auf da hinten Secret rein, ich kann meine Munition für die Shotgun haben. Geil. Das geht durch die kompletten 19 Level, zieht sich das so durch. Also das ist mein Crack.
Hast du da wieder gedacht, wie wir eh schon mal geredet haben, wenn du jetzt wirklich im echten Leben in der Situation warst, dann würdest du die Rätsel auch alle lösen können, weil du so ein Computerspielhirn hast.
Hey, Marco, denk mal, dass das was bringt.
Wir waren einmal, ich kann mich erinnern, dass du einmal dass du da mega performt hast im Escape Room.
Mit dir war jetzt noch nie Escape Room, aber ich war schon mal in einem Escape Room erst einmal. Da habe ich
performt. Waren wir nicht zusammen im Escape Room einmal?
Nein. Ah. Du hast dich mal im Klo eingesperrt und ich habe da geholfen, rauszukommen.
Ernsthaft?
Nein.
Aber das merkst du schon bei so Escape Room Sachen hilft das schon. Aber ich denke mir dann oft einmal so
also im echten Leben nicht.
So Uncharted-mäßig, würde mir einfallen, dass ich die Säule da jetzt vielleicht drehen kann und diese Figur und dann alle drei Figuren in die vier Himmelsrichtungen schauen oder alle vier Figuren in die vier Himmelsrichtungen schauen müssen und dann öffnet sich die Tür. Würde ich auf das auch kommen im echten Leben? Jetzt
nachdem ich 500 Söldner umgebracht habe.
Ja, genau. Und das unabhängig von der. Von, weißt, nicht in einer Spielsituation, weil auch im Escape Room bist du ja in einer, da weißt du ja, dass es so ist. Da weißt du ja, dass da Rätsel ist. Irgendwo, wo du nicht weißt, ob ein Rätsel ist. Weißt du, also wisst ihr, Mann?
Ja, aber müsstest du das nicht auf der Arbeit auch manchmal machen? Nein. Einfach Rätsel lösen, aber die sind halt in die Arbeit eingebettet mit, oh, irgendwas geht ja nicht am PC, okay, ich kann da in die Logfiles nachschauen, da wird irgendein Hinweis mit, da könnte das mit der Hardware nicht stimmen. Solche
Sachen. Ich meine, was man ja schon weiß mittlerweile, ist, dass Videospiele spielen die Gehirngesundheit fördert. Also, dass du zum Beispiel weniger anfällig für Demenz bist und dass die Hand-Augen-Koordination besser ist bei Leuten, die regelmäßig Videospiele spielen und so. Okay. Also, das ist ja mittlerweile...
Ja. Was man ja. Aber wie viele echte Situationen, Indiana-Jones-Situationen gibt es denn?
Nein.
Null quasi, oder?
Leider, ja.
Deswegen haben sie Escape Rooms erfunden, weil es zu wenig in echt gibt, oder?
Ja, dann probier mal die zufällig eingeschaltete Kindersicherung aus deinem Elektroherd auszuschalten. Hey, das ist. Ja.
Ich habe heute zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ernsthaft probiert, einen Rubik's Cube zu lösen, ohne dass ich halt nachschaue, wie da die Lösungen gehen. Und das ist schon. Da probiert man schon irgendwie so, wenn ich das mache und das mache, dann könnte es was bringen. Aber ich glaube, man schafft es trotzdem nicht, oder? Ohne das nachlesen, wie es geht.
Nein, du musst, es gibt ja Systeme, wie man den löst.
Ja, ich weiß, da gibt gewisse Moves, die machen genau eine Sache.
Und genau, das ist so Algorithmen sind das, oder? Ja, und das musst du, glaube ich, so machen, anders geht es, glaube ich, nicht.
Man sieht, dass du von selber drauf kommst.
Zufällig nur.
Also, vielleicht. Wie gesagt, Opera ist unser Spiel, wo wir letztes Mal drüber geredet haben, das Return of Opera Dinn. Da habe ich mich schon so oft so gefühlt, ich war, glaube ich, ein guter Detective. Also gut, der Polizist.
Ja.
Aber, wie gesagt, ist halt doch eine Spielsituation. Und ich habe jetzt auch nochmal ganz schnell noch, was mir gerade eingefallen ist, weil ich wieder nach sowas gesucht habe, wie so The Return to Opera Dinn und noch nichts gefunden habe. Also wenn da mal einen Tipp hat, dann gern. Ich habe jetzt am Handy ein Spiel, wo du quasi eine Mischung aus Cluedo und Sudoku. Also du hast ja quasi eine Map von oben und hast unten glaube 8 verschiedene Charaktere und hast zu jedem Charakter kleine Infos. Beim einen steht, er war in einem Eck in seinem Raum. Beim anderen steht, er saß auf einem Stuhl. Beim anderen steht, er war auf einem Teppich mit einem anderen Mann in seinem Raum. So. Mhm. Und mit den Infos musst du dann die Personen auf dieser Karte richtig platzieren und dadurch, dass du sie richtig platzierst, kann in ihrer Reihe und in ihrer Spalte niemand anderer mehr sein.
So löst du alles so Doku dann.
Genau, und so und dadurch löst du dann quasi, wo jeder einzelne ist und am Ende findest du dann außer, mit wem das Opfer im Raum war. Das ist ganz witzig.
Okay. Ja. Ganz witzig. Da gibt es ja quasi echt unendlich viele Möglichkeiten, dass du so klassische Spiele irgendwie gamifizierst mit irgendwas anderem, oder?
Das ist jetzt ja gerade ein Riesentrend, oder?
Haben ja, wir eben mit Balatro ist das nochmal groß geworden.
Das ist gestartet, ja.
Ja, und jetzt probiert es jeder
Black mit. Blackjack, russisches Roulette, so klassische Kinderspiele, die man dann halt...
Genau, russisches Roulette, das klassischste der Kinderspiele. Ja. Da hört die Kindheit auf.
Wie hat deine Kindheit geendet?
Ja, aber hast du Deer Hunter gesehen? So.
Ja. wie gesagt, das ist auch, da kann ich nächstes Mal auch nochmal drüber reden, das Dicero und so, also so Spiele, wo quasi klassische Spielkonzepte noch ein bisschen aufgewertet werden über Fantasy-Elemente oder eben zusätzliche spielerische Elemente, das ist schon ganz lustig.
Ich habe da Amrons gespielt, aber nur das Demo von Picto, wie heißt's? Von Nintendo gibt es auch so Piktogramm, wo Leute Zahlen außen am Rand stehen und dann weißt du, wie viele Kasteln ausgefüllt sind in einer Zeile oder in einer Spalte. Das heißt so
Picross. Minesweeper.
Picross heißt es auf Nintendo, aber es gibt irgendeinen anderen Namen auch. Und das war dann auch irgendwie kombiniert mit Special Abilities und so. Das hat manchmal Spaß gemacht, aber das ist noch nicht heraus. Das war geil.
Okay, cool. Ja, wieder bei Zermatt.
Ja, cool. Schon. Ja, vielleicht, wenn der Enti noch irgendwas Anekdote erzählen mag.
Ja, kurz noch, weil ich glaube, es hat es dann auch beide nicht gesehen. Ich war nämlich nur einmal im Kino.
Nochmal Odyssee.
Nochmal Odyssee. Und haben wir da in ein Spielbergo angeschaut. Nämlich das Closure Day, Tag der Wahrheit.
Ah, okay, ja.
Der ist ja ziemlich auch wieder hoch besetzt, unter anderem mit Emily Blunt und dem Colin Firth, die das mit allen anderen Schauspielerinnen super machen. Es ist ein fantastischer Science-Fiction-Film. Es geht so ein bisschen, er hat mich so ein bisschen erinnert an. Ja, jetzt fällt mir der Film nicht ein. Es geht halt darum, dass gewisse Leute auf einmal Fähigkeiten entwickeln, dass sie alle Sprachen verstehen und dass sie total empathisch sind und Gedanken lesen können und Emotionen lesen können und so. Und es ist im Prinzip als erstes mal so ein Geheimdienst-Thriller, wo die Disclosure am Schluss passiert und dann sieht man aber eigentlich nicht, was dann das Outcome ist davon. Also ich habe mir irgendwie vorgestellt, man sieht da mehr, also die Disclosure ist halt, dass es Aliens gibt und die ganzen Leute im Film sind halt, da gibt es auch eine Gruppe, die ist bemüht, dass die Welt halt erfährt von den Aliens und dann gibt es so eine Art so einen eigenen Geheimdienst, der das halt verhindern will. Und eigentlich geht es im ganzen Film über darum, also der Spionagekrieg zwischen die beiden Lager, eben die wollen, dass die Menschheit und die Welt erfährt, was los ist und die das verhindern wollen, dass das ans Tageslicht kommt. Und wo dann die Disclosure, also dass die Welt erfährt, dass es Aliens gibt, wo das dann passiert, ist der Film eigentlich aus.
Und, wie das so dumm, ich hasse, also ist das faules Writing oder ist das einfach ein Trend, dass jetzt so viel offene Enden sein? Jeder Film endet irgendwie. Ich überlege das selber, finde es selber aus, was du
es willst. Ist kein offenes Ende. Der Film hat schon ein richtiges Ende und er ist auch nicht faul geschrieben. Er ist gut, er ist wirklich gut. Also, der hat auch im Kino sau viel Spaß gemacht und du hast ja gemerkt, dass da alle Bock drauf haben auf den Film. Und ich sage jetzt einmal, das ist einer von den besseren Steven Spielberg-Filmen.
Okay. Es hat mich auch gewundert, aber jetzt Spielberg irgendwie, wenn der sowas macht, was nicht wirklich gut ist. Aber,
naja,
aber
weil Ready Player One ist ja auch von Spielberg, oder?
Der ist auch gut. Muss ich was sagen?
Ja, oder? Den habe ich nicht so geil gefunden. Ja,
aber der Microphone Disclosure Day ist ein bisschen abgequatscht worden, oder? Nicht?
So wie der Enti abgequatscht wurde, weil der Ready Player
das
One.
Das war's jetzt nicht. Der hat auf Rotten Tomatoes 80 bei den Kritikern und 70 bei der Audience. Also ich glaube nicht, dass der so schlecht angekommen ist.
Ja, also so wie He-Man ungefähr.
Ja, nicht ganz. So.
Okay.
ja, wenn man so Alien-Stories mag, dann ist der auf alle Fälle geil. Den kann man auf alle Fälle anschauen. Ich hätte mir halt gewünscht, dass die Disclosure am Anfang passiert und dass man dann sieht, was dann ist. Und nicht den Weg hin zur Disclosure. So.
Ja, im Aufwand gibt es ein zweites Teil. Nein, aber ich mag jetzt echt keine Filme mehr, wo es am Ende heißt, ja, kann so oder so sein.
Ja, nein, das ist bei dem nicht, er ist gut, schon in sich fertig, aber ich habe halt irgendwie eine andere Story erwartet. Er ist gut, das macht auf alle Fälle Spaß, den anschauen, der ist cool. Und ich bin ja ein Riesenfan von der Emily Blunt und der macht voll viel Spaß, weil der ist jetzt auch nicht so super bierernst, der hat auch lustige Momente ich finde, die Emily Blunt
ist gut, ja,
die
ist cool.
Die ist super, weil die kann ja total finstere Filme spielen, so wie Sicario zum Beispiel vom Denis Villeneuve. Und sie kann aber auch sowas wie Disclosure Day Fall Guy, spielt sie ja auch mit, glaube ich. Die macht das schon super und der Film ist cool. Ja, wie gesagt, nur ein zweiter Teil, den würde ich sofort anschauen. Also wenn da ein zweiter Teil kommen würde, wie's auch wieder vom Steven Spielberg, wie es da weitergeht, ja, das würde mir voll nicht taugen. Ja, hat Spaß gemacht,
auch, auf alle Fälle. Ja, Hochzeit, cool. Den habe ich, von dem habe ich relativ viel auf Social Media gesehen, aber nicht zum Film selber, sondern so rundum von dem, der was die Plakate gestaltet hat, dass der einen Steven Spielberg getroffen hat und dass das so cool war und solche Sachen. Aber über den Film stimmt, genau. Da muss ich mal noch.
Aber auf die Liste schreiben. Er ist nicht so gut wie Arrival.
Okay.
Okay.
Oder der Arrival. Ja, na, so, ja, boah, das ist schwierig. Das ist halt ganz ein anderer Film. Ja, also, das ist halt. Aber der Astronaut hat mir auch mehr Spaß gemacht, zumindest, ja. Aber also das ist jetzt echt Jammern auf extrem hohem Niveau, weil das sind schon alles super gute Filme.
Ja. Übrigens habe ich gesehen bei Amazon, wo ich da durchgeblättert habe, bei Masters of the Universe danach noch, es gibt 2 Stunden so Einschlaf- oder Relax-Hilfe, wo man 2 Stunden in Rocky von Project Hail Mary zuschauen kann, wie er schlaft. Mit den Geräuschen halt oder so vom Raumschiff und dem allen.
Geil. Ich habe nur ganz kurz, bevor wir dann zum Ende kommen, schaut euch den Trailer von Mayday an. Mit
Mayday?
Ja, Mayday. Mit Ryan Reynolds und einem fast nicht wiederzuerkennenden Kenneth Branagh.
Mayday Alarm im Cockpit oder was?
Na, unser Mann in Hogwarts, der Kenneth Branagh, der Professor Lockhart.
Ah, okay. Ja.
Warte kurz, Mayday 2026. Warte mal, muss kurz schauen.
Da spielt er dabei mit, oder was?
Wie heißt
er? Ah, jetzt singe ich es gerade, ja.
Ryan Reynolds.
Von Skydance. Ja.
Aber genau. Ich bin beim Branagh.
Hast Mayday, oder?
Ja, ich schicke ihn, dann kannst du ihn alle anschauen.
Genau.
Ich habe es schon gesehen, glaube ich, oder?
Nein, ich habe den Trailer gesehen. Ich bin heute über den Trailer gestolpert und der ist richtig cool.
Ah, da, jetzt sehe ich ihn. Mayday, wieso ist da mit der Liste gestanden?
Warum spielt er? Aber spielt schon der Kenneth Branagh, oder?
Ja, doch.
Ja.
Aber da unten in der Liste bei
ihm. Weil ich habe vorher gemeint, das ist der Ian McGregor.
Ah.
Aber ist Apple TV und kriegt am 4. September auf Apple TV. Aber ist echt mega cool. Müsst ihr euch einen Trailer anschauen.
Apple TV muss ich wieder abonnieren. Hey. Oh, das ist übrigens. Entschuldigung, nein, Michi, sorry.
Nein, ich sag gleich, das ist so ein Film, der ist so zwischen ernst und witzig, ist ganz cool.
Ja. Man kann Apple TV mittlerweile auf sein Prime Hub abonnieren.
Jetzt muss ich noch ganz kurz was sagen, was mir so eingefallen ist. Das vergiss ich, sorry.
Mein Witz verscheißen, danke. Dankeschön.
Ja, ist gut.
Okay. Schon gut, Schweindl.
Machst du halt einfach die. Na, habt ihr das bitte gesehen, dass wer was programmiert hat, es gibt quasi jetzt einen virtuellen Blockbuster-Laden, wo du deine Streamer angeben kannst, die du hast, und alle Filme, was auf dem Streamer sein, sind in diesem virtuellen Blockbuster. Du kannst da durchgehen durch das virtuelle Blockbuster, die Packungen nehmen, anschauen und dann siehst du halt, wo gestreamt wird.
Das hast du geschickt, das muss ich ausholen.
Ich habe es geschickt in die Gruppe, genau.
Ja,
so schön. Quasi, braucht man das? Nein, eigentlich nicht. Aber will man's haben?
Ja, das klingt ja voll geil. Hey, mit VR-Brille ist das ja dann voll der Shit.
Weil wir jetzt mal geredet haben, endlich beim Heimgehen, oder? Man glorifiziert so die Zeit, mal Videothek, aber würde man noch in die Videothek gehen wollen und da irgendwie Filme ausleihen? Wahrscheinlich nicht.
Ja, man würde nicht einmal zum DVD-Regal gehen, also wenn man so ein faules Stück ist wie ich.
Es sind ja Sommerferien, kann man ein bisschen länger aufbleiben.
Kann man ein bisschen länger nehmen. Weil da kann man jetzt noch ein bisschen drüber reden. Mir ist jetzt eingefallen, was ich vorher sagen wollte, weil ich über die Kinderzimmer geredet habe. Ihr habt ja gesagt, ja, Kinderzimmer entweder Keller oder Dachboden. Was in meiner Kindheit ein Riesending war, in der Gegend, wo ich gewohnt habe, ich habe ja am Land gewohnt, wo viele Leute Häuser haben, weil halt in die 70er und 80er der Grund noch billig war. Da haben viele Leute eine Kellerbar gehabt. Kennt ihr das?
Bei uns nicht.
Nein.
Und die haben sich im Keller in einem Raum eine richtige Bar eingerichtet. Also so mit Hocker und zum Teil waren da auch Stuhl und Tisch rein. In einem Fall war sie sogar, aber die haben auch Gästezimmer gehabt, ein Billardtisch. Und gedacht wäre das eigentlich gewesen, dass man da dann immer quasi die Verwandtschaft oder Bekanntschaft einlädt und da unten dann sich die Hucke vollsäuft in der Kellerbar. Aber in die meisten Fälle von den Kellerbars, die ich da so mitgekriegt habe in meiner Kindheit, waren das dann so Kinderzimmer-Enklaven. Mhm. Weil das ist so ein bisschen zu, weil wenn man dann Familie hat, dann macht man das halt nicht mehr, hat keine Weile mehr und so. Und da haben dann oft hat die Nachkommenschaft so Autorennbahnen aufgebaut, weil da halt Platz war oder halt das Spielzeug gelagert. Modelleisenbahn, nicht eher so Elektrorennautobahnen.
Carrera-Bahn. Ja.
Und da kann ich mich erinnern, hey, da war ich in viele so Kellerbars. Hey.
Und das da war nicht so, dass einer an der Bar gehockt ist und gesoffen hat und die Kinder zugeschaut hat beim Spielen.
Nein, die waren komplett aus dem Betrieb. Nein, du hast aber gesehen, ich kann mich da an eine Kellerbar, kann ich mich noch ganz speziell erinnern, du hast gesehen, du müsstest das bloß quasi den ganzen Krempel aus und Getränke rein, dann wäre das eine richtig geile Kellerbar, weil die waren ausnahmslos alle auch so mit 1,50 Meter hoher Holzvertäfelung und so schwere Lampen, so gusseiserne, so, weißt du, so, wo die Lampen, wo die Halterungen wie Kerzen ausschauen, die Glühbirnen einschlafen, so. Ey, das ist etwas, was ich ganz, ganz schwer mit meiner Kindheit verbinde. So stillgelegte Kellerbars.
Geil.
Ja, geil.
Cool.
Danke, Enti, dass dir das noch eingefallen ist.
Danke, Enti.
Dass du erzählt hast, dass das alles Alkoholiker waren bei dir in der Nachbarschaft.
Und dass Keller in deiner Kindheit eine große Rolle gespielt hat. Kinderzimmer, entweder am Dachboden oder im Keller.
Ich glaube, dass das schon einige gehabt, also nicht viele, aber ein, zwei in der Reihe haben vielleicht das Projekt einmal gestartet oder sogar durchgeführt.
Fragt eure Eltern einmal, ob ihnen das ein Begriff ist, Kellerbar, ob das ein Ding war, wo sie jung waren.
Ja, aber mir kommt vor, die haben schon erzählt, dass sie halt so abgehängt sind in die Kellerräume unten, aber das war jetzt nicht unbedingt eine Bar, also glaube ich.
Bei uns im Haus gibt es, unser Keller ist im Prinzip Rohbau bei meinen Eltern und da ist so die Wohnung von oben quasi gespiegelt. Also da ist ein Hausgang im Keller und die ganzen Räume, die wir halt oben haben, sind unten auch ungefähr so.
Backroom.
Aber halt alles Rohbau. Also. Quasi die Backrooms. Alles Rohbau und das ist halt, da ist Holzkeller und quasi kleine Werkstatt und das Lagerräume und Heizung und so. Und bei meinen Eltern im Haus, in dem Hausgang, meine Mama war, die ist jetzt, die wird 76 heuer und wo sie 25 war, also vor 50 Jahren, waren sie mit Hausbauen fertig. Und dann ist meine Mama dazu eingeteilt worden, dass sie in Keller ausweiselt. Und man sieht jetzt immer noch im Hausgang, im Keller unten, wo die Wand geweißelt ist und da geht so, die ist zu, sage ich, ein Drittel geweißelt und da geht so ein Strich und der hört mitten in der Wand auf. Und dann habe ich vor kurzem mal meine Mama gefragt, hey, was ist da eigentlich los? Und dann hat sie, wirklich, das war letztes Jahr zu Weihnachten, haben sie das gefragt, und dann hat sie gesagt, ja, da ist sie eingeteilt worden in Kellerhausgang streichen, wo man halt das Haus fast fertig gehabt hat, und dann hat sie gehört, wie oben so die Bierflaschen aufgemacht werden, hey, da war voll ein schöner Tag, und oben haben halt alle die Arbeit hingelegt und sich Biere aufgemacht, und sie hat sich gedacht, hey, leckt's mir am Arsch, ich weiß jetzt sicher nicht in den Keller bei dem schönen Wetter, und ich sah, auch gegangen Bier saufen.
Das war's.
Und seit 50 Jahren, ist das weitergemacht worden, seit 50 Geil. Jahren ist der Strich so, da sieht man noch genau, wo meine Mama sich dann die Bierflaschen aufgemacht hat, mit dem einen Pinselstrich. Ja.
So ich weiß, als Österreicher kann man sich beim Thema Keller kaum zurückhalten, da muss ich so ganz viel erzählen, aber ich glaube, wir sollten doch zum Ende kommen.
Ja, stimmt.
Ja.
Ich wollte jetzt noch nichts mehr sagen, nur danke. Wir haben natürlich unseren Call to Action am Anfang wieder nicht gemacht.
Schade.
Müssen wir dann nächstes Mal machen, aber bitte hofft's, was der Ente zu sagen hat. Und danke für die nette Runde wieder, Jungs.
Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Das war Teil 2 von unserem vermutlich dreiteiligen, sage ich mal, Sommer-Recap, oder?
Ja, kommt noch was.
Ja. vermutlich dreiteiligen Sommer Recap. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch extrem viel Spaß an der Folge. Ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin treu, folgt uns auf Instagram, bewertet uns auf dem Podcast-Portal eurer Wahl, werdet eventuell Patreon, lasst Kommentare auf dem YouTube-Kanal da. Aber ansonsten wünsche ich euch eine ganz schöne Woche und wir hören uns nächsten Samstag. Und tschüss.
Und bleibt human. Cool.
Ciao. Tschüssi.
Tschüss. Ciao.